sucht Gemeinschaft mit den Menschen. Das ist eigentlich ein Thema, wo wir die ganze Bibel durch begegnen. Es ist eine grosse Not eigentlich von Gott. Die Trennung, die ist reingekommen. Und schon ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dann, wo der Sündenfall passiert ist, und der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Also das Suchen von Gott: Wo bist du? Oder durch den Sündenfall hat sich ja der Mensch nachher versteckt, weil sie sich geschämt haben. Und Gott sucht ihn schon dort und fragt: Wo bist du? Es ist Gottes Initiative, die nach uns Menschen Ausschau haltet, auch dann, wenn wir versagt haben, auch dann, wenn wir in Sünde gefallen sind, auch dann, wenn wir uns verstecken, dann, wenn wir uns schämen, dann, wenn wir meinen, jetzt haben wir versagt, oder wenn wir meinen, jetzt kommt Gott und will uns strafen. Gott sucht uns und sucht die Gemeinschaft mit uns. Wenn wir ein bisschen weitergehen, auch beim Abraham, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Da redet Gott plötzlich aus dem Nichts raus zu einem Mann und redet ihn an und sagt: Ich habe mit dir einen Plan, ich habe für dich etwas parat, komm mit mir, komm raus aus deinem Altbekannten, aus deinem Vertrauten, ich will mit dir etwas ganz Spezielles machen. Es ist Gottes Initiative, es ist nicht der Abraham, wo Gott gesucht hat oder wo irgendein Abenteuer gesucht hat, sondern Gott erwählt ihn, Gott ruft ihn raus, sucht Gemeinschaft mit ihm und will mit ihm etwas ganz Spezielles machen. Das ganze Buch Hosea im Alten Testament vom Prophet Hosea ist ein eindrückliches Buch. Der Prophet hat von Gott den Auftrag bekommen, dass er eine Prostituierte hat müssen heiraten, mit ihrem Kind zeugen. Die Frau ist ihm nachher untreu geworden, ist mit anderen Männern daraus gegangen, hat ihn verlassen, ist aber nachher verarmt und ist als Sklavin verkauft worden. Und Gott hat ihm dann den Auftrag gegeben, her auf dem Sklavenmarkt und kauf sie wieder zurück und nimm sie wieder zur Frau. Also es ist eine ganz krasse Geschichte, das könnt ihr alles im Hosea-Buch nachlesen. Aber eigentlich zeigt das Bild von Mann und Frau in der Bibel, das wissen wir spätestens seit der Auslegung von Offenbarung, gell? Was ist das für ein Bild? Ja, es ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Es ist ein Bild von Gott und seinem Volk. Mann und Frau, wie die Beziehung funktioniert. Und hier ist ein Bild, wo Gott auf krasse Art zeigt, wie Gott eigentlich sein Volk liebt. Seinem Volk nachgeht, auch wenn sein Volk komplett versagt, Hurerei betreibt, sich von ihm abwendet, untreu ist, in Sklaven versklavt wird, Gott ist da und ruft seine Frau, ruft seine Gemeinde, ruft sein Volk. Also das war ja ein Beispiel gewesen. Der Hosea hat das müssen machen für sein Volk, eben einen Spiegel herzuhaben, zu sagen: Genau so seid ihr als Volk wie die Frau. Ihr seid mir untreu, ihr lauft mir davon, aber ich bin treu, ich suche euch. Ich habe euch nicht aufgegeben, ich liebe euch trotzdem und ich schließe mit euch trotz all dem wieder den Bund von Ehe, der ganz nah mit euch sein. Kolosser 2, Vers 13: Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle unsere Sünden. Alle Sünden. Also das ist Da geht es jetzt natürlich um die Wiedergeburt, da geht es um den Ruf vom Tod ins Leben. Aber das ist schon wichtig, dass wir das auch sehen. Ein Toter kann sich ja nicht selber lebendig machen. Hier ist, der Paulus sagt hier, wir sind tot in unseren Sünden. Und wir können nicht durch eine eigene Umkehr uns wieder lebendig machen. Genauso wenig wie sich der Lazarus selber hätte können lebendig machen, als er in diesem Grab war. Weil es hat es gebraucht, dass der Tod wieder können lebendig werden konnte. Das ist eine Frage, ihr dürft gerne eine Antwort geben.
Kraft?
Ja, das hat es gebraucht. Warum ist der Lazarus wieder lebendig geworden? Man weiß, kennen die Geschichte oder, vom Lazarus? Ja, Jesus hat ihn gerufen, und zwar ganz laut heisst es, mit lauter Stimme rief er, Lazarus, Lazarus, komm raus. Also der Tod hat die Stimme, das Wort, das Reden von Gott müssen hören, damit er können lebendig werden. Und genau gleich ist es so im Geistlichen, wir sind in unseren Sünden wie tot eigentlich, für Gott abgestorben, da ist gar keine Verbindung mehr. Unser Geist ist fruchtleer, ist tot, durch unsere Sünden, durch unseren Wandel ohne Gott. Und jetzt kommt der Ruf von dem Retter, der Ruf von Jesus, der uns rausrettet, aus dem Tod raus und uns lebendig macht und uns alle unsere Sünden vergibt. Und im 1. Johannes 4, Vers 10 lesen wir: Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und jetzt tauchen wir ein in eine biblische Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Hohelied. Das Hohelied, das ist ein Buch in der Bibel, wo eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau beschreibt, wie sie sich lernen kennen, wie sie sich umwerben, wie sie nachher intim werden, heiraten und intim werden. Und man kann das als erotisches Buch von der Bibel anschauen, es hat sehr viel Erotik da drin, das ist wahr, aber man kann es eben auch als ein Buch anschauen, wo ein Bild ist, wieder es geht um Mann und Frau, wie wir es vorher schon richtig gesehen haben, es geht letztendlich auch hier, es ist ein Bild, wie Gott mit seiner Gemeinde, wie Christus mit seiner Gemeinde will unterwegs sein. Und ich lese euch zuerst einmal ab Kapitel 5, ab Vers 2, einfach mal den ganzen Text durch, und dann gehen wir so ein bisschen Vers für Vers und schauen mal, was da drinnen steht, wie geht Jesus mit seiner Gemeinde um? Wie geht er mit seiner Brut um? Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine. Denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Freund steckt seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes wallt ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte. Meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Aber als ich meinem Freund aufgetan hatte, war er weg und fortgegangen. Meine Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hatte. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief, aber er antwortete mir nicht. Und dann geht die Geschichte an. Und noch weiter, wie sie nachher rausgeht und ihn in der ganzen Stadt sucht und die Wächter fragt und die Frauen von Jerusalem fragt, wo ist mein Bräutigam? Aber wir schauen jetzt die ersten paar Verse zusammen an. Vers 2. Ich schlief, doch wach war mein Herz. Und ich glaube, das ist so ein Zustand. Eben, jetzt müssen wir jetzt zweimal probieren, so einen Vergleich zu machen. Eben, die Frau ist ein Bild für die Gemeinde und der Freund, der Ehemann ist ein Bild für Jesus. Und wie sich das so anfühlen kann. Die Schläfrigkeit, die Müdigkeit, die wir manchmal kennen, das ist manchmal sogar in einem Gottesdienst so, man will die Predigt zuhören und dann kommt da so eine Schwere überein, ist das auch schon so gegangen? Nachher gehen ihr die Augen fast. Oder man will zwar irgendwo wach sein, im Herz hat man eine Sehnsucht, oder doch Wach war mein Herz. Eigentlich ist eine Leidenschaft auch da im Herzen. Eine Willigkeit da, eine Sehnsucht da nach Gemeinschaft, nach geistlichem Leben. Aber irgendwo ist man doch einfach müde. Und ist man schläfrig und man nicht so. Das ist so das erste Bild, das wir hier sehen. Und eben so das schläfrige Mühe sein, nicht mögen. Und wir haben ja da das Beispiel aus Matthäus 26, das ist dort, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten war, also aufgerufen hat, hey, betet, du wachet mit mir, weil jetzt geht es um Leben und Tod, jetzt geht es um die entscheidenden Sachen. Und die waren derart müde, dass sie es nicht geschafft haben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und die Jünger dort im Garten haben das auch erlebt. Eigentlich hätten sie wollen mit dem Jesus zusammen sein, eigentlich hätten sie wollen treu sein, eigentlich hätten sie wollen mit ihm beten, aber dreimal hat er das gesagt und jedes Mal sind sie wieder eingeschlafen. Und das ist ein Bild auch für uns, glaube ich. Dass wir zwar wetten, eigentlich, oder ein Petrus von voller Leidenschaft gesagt hat, nein, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie verleugnen. Und kaum ist es ein bisschen brenzlig geworden, der kennt die Geschichte, hat ihn dreimal verleugnet und gesagt, ich kenne den Mann nicht. Epheser 5, Vers 14, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und ich glaube, das ist einer von diesen Kämpfe, die wir manchmal drinnen sind, so aus dieser eigenen Lethargie, aus dieser Müdigkeit, aus dieser Trägheit, auch können aufzustehen und können dem Geist Raum zu geben. Und auch die Stelle aus der Offenbarung 3, 15 und 16 kommt uns da in den Sinn. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und das ist noch so ein, das ist eine taffe Bibelstelle. Das Lauwarme, das Jesus nicht gern hat, und er ausspäut aus seinem Mund. Und jetzt kommt er, das ist immer noch Vers 2, horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Voll Tau ist mein Haupt, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Und jetzt kommt die Aktion sozusagen vom Mann, vom Bräutigam. Die Aktion von Gott, die Aktion von Jesus uns gegenüber. Er klopft an. Das ist das, was er macht. Das ist das Klopfen und dann die Stimme, öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose. Und das Interessante ist ja schon, wie, kommt zuerst das, es ist schon wieder aus Offenbarung 3, Vers 20, haben wir eine ähnliche Episode. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das ist übrigens gerade vier Verse weiter von dem, was wir vorher gelesen haben, von der Lauheit. Also, er klopft an. Es ist schon hier wieder, es ist die Aktion. Es ist die Initiative von Jesus. Er klopft an. Er klopft an unsere Herzenstür an. Und er sagt eigentlich genau das Gleiche. Öffne mir, damit wir Gemeinschaft haben können. Das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Es geht hier um das Abendmahl, also es geht um das Gemeinschaftsmahl, dass wir zusammen sein können. Dass wir Gemeinschaft miteinander haben können. Er ist der, der anklopft. Und jetzt interessant, wie bezeichnet er seine Gemeinde, seine Schwester? Interessante Bezeichnung, eine Schwester ist eigentlich jemand, der ihm ganz vertraut ist. Jemand, der wie eine Weggefährtin ist. Bei einer Schwester denkt man nicht jetzt primär an eine Ehefrau oder an eine Geliebte oder so, sondern eben eher, es ist schon eine Mann-Frau-Beziehung, aber es ist wie jemand, wo ich, es ist eine Gefährtin, oder? Und so sieht Jesus dich, so sieht Jesus uns, eine Schwester, jemand, wo wir vertraut sind miteinander, wo wir über alles können reden zusammen, wo wir keine Geheimnisse voreinander haben, wo wir schon einen langen Weg seit Geburt miteinander unterwegs sind. Und das Zweite, natürlich die Freundin, eben die zugewendete Liebe, die wir da drinnen haben, das Freundschaftliche, das verbindet. Nachher die Taube, das ist einerseits ein Bild für den Heiligen Geist, aber ist auch ein Bild von Zerbrechlichkeit, das ist aber auch ein Bild vom Leben. Die Tauben sind ausgesendet worden von der Arche, um zu schauen, ob schon Leben möglich ist. Und es ist auch ein Zeichen vom Bund. Und die Makellose oder die Reine, so sieht Jesus die. So sieht Jesus seine Brut, die Reine, die Makellose. Er sieht nicht, was alles nicht gut ist in deinem Leben. Er schaut nicht, wo noch an einem Ort eine Sünde ist in deinem Leben. Wo noch an einem Ort eine Unreinheit ist und hat nichts anderes zu tun, als dort seine Finger drauf zu haben. Sondern er sieht dich in den Augen, wie du gereinigt bist als die Makulose, als die Reine. So sieht Jesus seine Brut, so sieht er seine Gemeinde, so sieht er dich. Und das ist interessant, wie er hier die Geliebte anspricht. Nachher ist voll Tau, ist mein Haupt, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Das zeigt doch an, also der ist jetzt auch schon ziemlich lang unterwegs. Mir ist so das Bild in den Sinn gekommen, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wenn die da so Polarforscher oder so sind, wenn die dann auch da so durch alle Unwetter durchgehen, und dann sind die Augsbrauen ganz weiss und der Bart ist ganz weiss. Alles voll, oder? So ist, das Bild ist mir so vorgekommen, der ist jetzt nicht in einem Gebiet, wo es angefriert, das ist alles noch nass da. Mein voll Tau ist mein Haupt, meine Locken voll tropfende Nacht. Also der ist irgendwo ein Weg gegangen, der war lang draussen, Kälte draussen, hat Opfer auf sich genommen, für den Weg zu seiner Geliebten zu finden. Und ich denke, das ist auch ein Bild dafür, dass Jesus eben wirklich auch den ganz schweren Weg auch ans Kreuz gegangen ist, alle Entbehrungen auf sich genommen hat, dass er mit uns Gemeinschaft haben kann. Nachher der Vers 3, jetzt kommt die Antwort von der Frau, ich habe mein Kleid abgelegt, wie könnte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie könnte ich sie wieder beschmutzen? Also die ist schon im Bett, die ist schon bischelt und jetzt klopft es noch an die Tür, oder? So zur Unzeit. Jetzt kann ich mich heute nochmal anlegen und wenn man sich vorstellt, eben die Häuser dann sind nicht so geblättelt oder mit Teppich, sondern es war oft einfach ein Lehmboden drin. Und wenn man dann halt die Füße schon gewaschen hat und noch einmal zur Tür muss gehen, dann hat man den ganzen Staub wieder an den Füßen, wo man auch nicht. Und ich denke auch hier, das zeigt etwas vom Zustand von der Gemeinde, ihren Komfortzonen, oder? Also es ist jetzt nicht so gäbig eigentlich. Es ist nett, dass du vorbeikommst, oder? Dass du anklopfst und da die Mühe gemacht hast, aber eigentlich will ich jetzt schlafen, oder? Ist jetzt gerade nicht so der passende Moment. Ist zwar schön, ich freue mich zwar, dass du kommst, aber eben. Und ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass wir uns mal fragen, sind wir bereit, wenn Gott bei uns anklopft? Gott kommt eben sehr oft in unpassenden Momenten, habt ihr das auch schon gemerkt? In ungelegenen Momenten. Das habe ich mal erlebt. So. Wo du das nicht unbedingt so würdest erwarten. Vielleicht spielt gerade die Schweiz der Nazi in einer Fußball-Weltmeisterschaft, oder? Und jetzt willst du doch das unbedingt schauen. Oder jetzt ist der Final gerade, oder? Jetzt, da wollen wir dann mitfiebern. Und ich sage nicht, Gott klopft dann an dich, aber es könnte ja sein. Und was ist denn dann? Haben wir denn auch gerade keine Zeit? Ist denn dann auch gerade ungelegen? Vielleicht sind es ganz andere Sachen als Fußballmatchen, die können für dich das Gefühl vermitteln, es ist jetzt gerade ungelegen. Es ist jetzt gerade nicht so passend. Und da haben wir ja immer ganz viele Ausreden, viele Sachen, die uns wichtiger sind. Und ich glaube, dass Gott ganz manchmal schon an unsere Herzenstüren klopft und eigentlich möchte, dass wir auftun, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und wenn wir dann weiter gehen, jetzt wird es interessant, das ist jetzt eine Stelle, die ich so noch nie gesehen habe, der Vers 4. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da bebte mein Inneres ihm entgegen. Jetzt passiert ganz etwas Interessantes, nämlich also offensichtlich hat sie dieser Tür, wo er dran klopft, irgendwo ein Loch. Eine Öffnung. Ich habe noch in verschiedenen Bibelstellen nachgeschaut und auch im Originaltext, aber es ist nicht mehr rauszuholen, als dass es einfach ein Loch ist. Was das genau ist und warum das das ist, ist nicht nachvollziehbar gewesen, aber es hat eine Öffnung in dieser Tür und mein Geliebter streckt seine Hand durch diese Öffnung. Das musst du dir mal vorstellen, also jetzt kommt da irgendwo so eine Hand. Und jetzt passiert ganz etwas Interessantes durch das. Da bebte mein Inneres ihm entgegen. Das kann man fast nicht übersetzen richtig. Es gibt auch andere Übersetzungen. Ich muss kurz schnell schauen, wie ist es da gestanden im Vers 4. Und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Also irgendetwas wird durch den Akt, durch das Loch durchlängen, wird im Innersten von dieser Frau geweckt. Eben, man könnte jetzt das natürlich wieder auf der erotischen Ebene verstehen, aber man kann es auch auf der geistlichen Ebene verstehen. Irgendetwas wird jetzt geweckt im Geist. Irgendetwas, das vorher noch etwas schläfrig ist, irgendetwas, das vorher noch etwas in dieser Bequemlichkeit ist, wird jetzt durch das Innenstrecken von dieser Hand plötzlich aufgeweckt. Und jetzt ist sie plötzlich auch wach. Jetzt ist etwas von dieser Leidenschaft in ihrem Herz wieder geweckt, die vorher gerade nicht so stark war. Der Wunsch war schon da, aber die Bereitschaft, sich jetzt nochmal aufzumachen, wenn man schon gebischelt ist und so weiter, dann doch nicht. Und jetzt ist die Leidenschaft geweckt. Und das finde ich einen ganz interessanten Vers hier. Es ist eben, Gott hat Zugang zu unserem Herz. Er kann uns aus der Lauheit, aus dieser Bequemlichkeit, aus dieser Unlust raus, kann er uns so berühren, dass die Leidenschaft in unseren Herzen wieder entfacht wird. Er hat Zugang. Zu unserem Herz tut die Türen nicht auf. Haben wir noch überlegt, es kann nicht sein, dass das ein Loch ist, wo man von innen kann den Ring auftun kann. Es könnte jeder reinkommen. Das kann es nicht sein. Also sie muss die Türen selber auftun, aber durch den Akt hier, durch die Öffnung, durch das Längen passiert ganz etwas Spezielles. Es passiert eine Reaktion, die das innerste Herz bewegt. Es passiert eine Überführung. Es überzeugt sie, wow, ich will eigentlich. Und wenn wir im Römer 2, 28 und 29 anschauen, das ist etwas von der Beschneidung vom Herz, ist da dreht. Sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Und ich glaube, das hat etwas zu tun. Es kann etwas zu tun haben mit dem Loch, das in dieser Tür ist. Da ist eine Beschneidung von unseren Herzen passiert in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, wo wir ihm das Recht haben gegeben, unser Herz sein, wo wir in eine Nachfolge eingestiegen sind, unsere Herzen beschnitten worden. Und hat der Geist in uns innen Raum bekommen. Und darum hat Jesus ja auch Zugang. Jesus hat Zugang zu unserem Herz, weil wir Ja zu ihm gesagt haben, weil wir von seinem Geist erfüllt sind. Wir haben die tollen Lieder gesungen. Von den Strömen vom lebendigen Wasser, die durch uns fliessen und sollen überfliessen. Und das ist ein Zugang, den Jesus hat zu unserem Innersten. Und dort kann er uns wecken und rausholen. Also das Innerste wird bewegt. Nur Jesus kann das, uns aus Lauheit, Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit in neue Leidenschaft hineinversetzen. Das können wir nicht selber. Das kannst du nicht selber. Du musst auch nicht selber können. Nicht durch Anstrengung und durch noch mehr Bibel lesen und durch noch mehr irgendetwas kannst du Leidenschaft wecken. Natürlich ist das gut, wenn du dich auch bemühst. Aber ich glaube, das ist wichtig, ist mir wichtig geworden heute Morgen, einfach wie euch das zu sehen, es ist Jesus, der dich hier innen, im Innersten wieder berühren kann. Vielleicht bist du in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Vielleicht bist du in alte Sünden zurückgefallen. Vielleicht merkst du mal, eigentlich, ich war schon leidenschaftlicher gewesen. Ich war schon mal mehr on fire für den Jesus. Und irgendwo ist es, bin ich so in einen Trott hineingekommen, wo alles so ein bisschen, ja, ist schon noch da, aber irgendwie gleich, es fehlt so ein bisschen die Leidenschaft, es fehlt das Feuer. Und da möchte ich dir ermutigen, wenn dir das so geht, Jesus hat Zugang zu dem Innersten von deinem Herz und weiss darum und kann das wecken und wird das wecken und will das wecken. Und was nachher passiert, als Reaktion von dem, dass das Innerste jetzt wieder angezündet ist, geweckt ist, berührt ist, ihm entgegenbebt, wie es so geheißen. Ich stand auf, meinen Geliebten zu öffnen und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe an den Griffen des Riegels. Also jetzt erst, nachdem dass eben die Hand durch das Loch hineingelenkt und etwas in ihrem Innersten ist aufgeweckt, erst jetzt sagt sie, jetzt stehe ich auf, jetzt ist mir egal, ob ich das Bijan habe oder nicht, ist mir egal, ob meine Füße dreckig werden oder nicht, jetzt gehe ich und tue die Türen auf. Und als sie den Riegel nachher berührt, kommt sie in Berührung mit dem, er hat ja vorher dort irgendwo hineingelenkt, offensichtlich ist dann etwas von dieser Salbung, Myrrhe und flüssige Myrrhe ist offensichtlich von der Hand von dem Geliebten auf den Riegel runtergetropft und jetzt berührt sie das und kommt mit dieser Salbung eigentlich von dem Geliebten in Verbindung, was sie noch mehr in dieser Leidenschaft bestätigt und anzündet. Aber ich öffnete meinen Geliebten, doch mein Geliebter war gegangen, war fort. Außer mir war ich, dass er sich weggewandt hatte. Ich suchte ihn und fand ihn nicht, rief ihn, doch er gab nicht Antwort. Und das ist jetzt das Interessante. Erst jetzt kommt eigentlich das Ganze, die ganze Geschichte rein mit dieser Seite, dass jetzt auch mir als Brut mehr, als Frau ihn suchen. Also erst nachdem, dass er angeklopft hat, erst nachdem, dass er seine Hand reingestreckt hat, erst nachdem er die Leidenschaft, das Feuer in unseren Herzen wieder angezündet hat, erst dann kommt jetzt auch unser Suchen zum Tragen. Unser ihn nachher einführen zum Tragen. Und das zeigt auch wieder, die Initiative geht auch hier von ihm aus. Erst durch eine Berührung von ihm können wir auch wieder in das Suchen, in das Begehren, wo bist du, in die Leidenschaft hineinkommen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, aber die Zeit reicht nicht, für das heute noch zu machen, dann werden wir sehen, jetzt ist plötzlich ist sie bereit, Opfer zu bringen. Sie sucht, wird sogar von diesen Wächtern nachher geschlagen, misshandelt, sie sucht, und sucht und ist bereit, Gefahren sich auszusetzen. Und hier sehen wir jetzt, wie die Gemeinde zu dieser leidenschaftlichen Brut wird, zu dieser leidenschaftlichen Frau wird, die auch ihrem Bräutigam, ihrem Mann nachjagt, nach eifert. Also zuerst ist es er, der in dieser Leidenschaft kommt, ist es er, der die Opfer auf sich bringt, ist es er, der anklopft, ist es er, der seine Hand hineinstreckt und nachher, wenn etwas geweckt wird, wenn etwas wach wird, wenn wir in die Umkehr hineinkommen, in die echte Buße, in das Weggehen von dem Lauen, Weggehen von dieser Bequemlichkeit, Weggehen von diesen Komfortzonen, kommt hier wieder unser Suchen, unsere Leidenschaft, unser ihm nachjagen zum Ziel. Und sie finden sich dann nachher auch. Und das ist das, was hier der Fall ist, wenn wir Gott suchen, wenn er in den Psalmen heisst, suchet mein Angesicht. Das ist auch ein Aufruf, dass wir Gottes Angesicht suchen sollen. Aber es war mir wichtig, heute Morgen einfach mal diesen Aspekt zu betonen. Es braucht auch, es geht immer um das Suchen von Gott uns gegenüber voran, bevor wir nachher auch wieder in der Leidenschaft anzündet sein können, ihn zu suchen. Und da nützen eben alle Appellen nichts, habt ihr das auch schon gemerkt? So nach dem Motto, ja, jetzt tu doch mal ein bisschen mehr Lobpreis machen, oder jetzt liest doch mal wieder ein bisschen mehr deine Bibeln, oder jetzt tu doch ein bisschen mehr beten. Du hast schon gemerkt, dass diese Appellen, die lösen nicht Leidenschaft aus, aber bei mir nicht. Das fühlt sich eher so nach einer Pflichtübung an. Ich sollte halt noch mehr und ich mache zu wenig, ich habe wieder versagt. Oder? Das fühlt sich eher so nach einem negativen Ding an, so aufrufen. Aber wenn Gottes Hand, die Hand von Jesus, sich ihm durch die Herzenstür durchlenkt, mit seinem Salböl gefüllt, wo etwas von dieser Leidenschaft, von dieser Liebe wieder entfacht wird, der kann das Feuer wieder brennen. Amen. Wir wünschen mir, wir beten und ich glaube, dass Gott das heute machen will. Dass Gott heute seine Hand durch deine Herzenstür strecken will. Und alles, was da eingeschlafen ist, müde geworden ist, Gleichgültigkeit, lau ist worden, wieder neu beleben will. Und er klopft an deine Herzenstür, gell? Du musst auftun. Der Riegel ist innen nachher, er tut nicht Türen auf, auch wenn er vielleicht könnte. Es ist gut, wenn wir das beten, hat er Sehnsucht nach dieser Berührung. Stehen wir doch alle auf. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du mit deiner Leidenschaft uns vorangegangen bist. Du bist uns allen, in allen Bereichen vorausgegangen. Du bist in allen der Erste gewesen, aber du hast uns auch gerufen zu dieser Erstlingsfrucht. Du hast auch uns gerufen zu der, in die Sohnschaft rein, mit dir zusammen zu sein. Du hast uns gerufen in den Ehebund rein, mit dir in den Blutsbund rein, wo wir ganz in einer engen Herzensgemeinschaft, in einer leidenschaftlichen Liebe miteinander verbunden sollen sein, Jesus. Und du klopfst auch heute Morgen an unsere Herzenstür und sagst, mach mir auf, meine Geliebte. Mach mir auf, meine Schwester. Mach mir auf, meine Reine. Und Jesus streckt auch heute seine Hand durch das Loch in dieser Tür in dein Herz hinein und berührt dich, Jesus. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Die Berührung, dass du jedes einzelne Herz berührst, entfachst, mit neuer Leidenschaft berührst, erfüllst, taufst. Und Jesus, wir bekennen dir auch da, wo wir so in dieser Bequemlichkeit manchmal verharren, wo uns unser eigener Plan, unser eigenes Ziel, unsere eigenen Agendas einfach manchmal wichtiger sind als da, wo du möchtest uns etwas sagen, wo du uns auch für etwas möchtest brauchen. Wir bitten dich da um Vergebung. Reinige du uns, Jesus, mit deinem Blut und komm du mit dieser Leidenschaft, komm du mit diesem Eifer, zünd du das Herz, das Feuer in unserem Herz wieder an, das brennt für dich. Und wir wollen dir einfach die Tür öffnen, Jesus, und sagen, komm du, ziehe ein und hab du mit uns Abendmahl, hab du mit uns das Gemeinschaftsmahl, Das Mahl vom Bund. Das Mahl, wo wir einfach mit dir zusammen sind. Und Gemeinschaft haben, intime Gemeinschaft haben mit dir, Freundschaft haben mit dir, Herzensgemeinschaft haben mit dir. Wo du uns einfach deine Geheimnisse, deine tiefsten Wünsche und Sehnsucht kannst offenbaren. Und wo wir einfach uns entspannen können und wo wir ganz neu tanken können bei dir. An deinen Schultern, an deinem Schoß können liegen. Deine Liebe können aufsaugen. Deine Leidenschaft auf uns kann übergehen. Und wir wollen nicht aufhören, dich zu suchen. Dich zu suchen, wenn die Leidenschaft entfacht ist mit unserem Gebet, mit unserem Lobpreis. In dem, dass wir uns hergeben. Und in die Gemeinschaft suchen zu Geschwistern. Ich glaube, das ist das, wie wir dem Suchen auch von unserer Seite her Ausdruck bringen können, Ausdruck geben. Wir wollen dich suchen, aus der Leidenschaft, die du uns gesucht hast, wollen wir auch dich suchen, wollen wir die Gemeinschaft suchen. Und dir sagen, wir haben eine Sehnsucht, mit dir zusammen zu sein. Gemeinschaft mit dir zu haben. Die Herzensgemeinschaft zu haben mit dir. Nicht einfach zu funktionieren. Nicht einfach die Sachen richtig zu machen. Nicht einfach irgendwo in äusserlichen, richtigen Ordnungen zu sein. Sondern die Sehnsucht, die Gemeinschaft mit dir zu haben. Es ist deine Leidenschaft, mit uns die Gemeinschaft zu haben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, tief in unsere Herzen hineinschauen, ist so unsere Leidenschaft, auch unsere Sehnsucht, mit dir die Gemeinschaft zu haben. Dann komm du mit deinem Salböl, mit deiner Myrrhe, berührt unsere Herzen, entfacht du die Leidenschaft, entfacht du die Liebe, entfacht du die Hingabe, auch an dich. Wir brauchen das Vater, wir brauchen das Jesus, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen, dass die Kraft in unser Leben hineinkommt. Wir können uns nicht selber lebendig machen, wir können uns nicht selber wach machen, wir brauchen den. Halleluja. Amen. Jetzt singen wir das Lied nochmal, das wir während dem Lobpreis schon gesungen haben, das mit den Rivers da. Wie geht's schon wieder? There is a river, who streams. Und wenn wir das Lied singen, ihr könnt auch gerne bleiben stehen dazu, wenn ihr wollt, das möglich das sagen. Und da ist ein Fluss, der in meinem Herz, in meinem Leben soll fliessen. Da ist ein Fluss, wo ich will den Raum geben, dass der durch mich durch kann fliessen und dass die Ströme von lebendigem Wasser durch mich durch können fliessen und all die verstopften Kanäle müssen jetzt verschwinden im Namen von Jesus. Und der Strom vom Leben ist freigesetzt über euer Leben und er soll fliessen, oder wenn wir jetzt das Lied singen.